SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Hallo Werner.
Hallo Tobi. Tobi, ich habe eine Frage.
Ja.
Was macht glücklicher, viele Vogelarten im Garten oder eine Gehaltserhöhung?
Gibt es dazu eine Studie oder ist es einfach nur eine Frage?
Studie dazu.
Nein,
es gibt eine Studie
ich glaube,
dazu.
Die Gehaltserhöhung macht nicht langfristig glücklich, weil man gewöhnt sich daran. Allerdings Vögel am Morgen, ich weiß nicht, vielleicht beruhigen die mich tagsüber. Morgens nerven die mich.
Also es gibt tatsächlich laut Ecological Economics ein Fachblatt, eine Studie, die sagt, dass 14 Vogelarten im eigenen Umfeld, also im Garten zum Beispiel, mindestens so zufrieden machen wie 124 Euro im Monat mehr auf dem Konto.
Das ist nicht ernsthaft untersucht worden.
Doch, es ist untersucht worden. Und die Senckenberger Forschungszentrum für Biodiversität und Klima in Frankfurt hat das veröffentlicht. Das Problem unter uns ist, es ist eine Korrelation und keine Kausalität. Das bedeutet, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Menschen, die sagen, dass sie eben in einem artenreichen Umfeld leben und ihrer Zufriedenheit. Die intervenierende, also sprich der Faktor, der dabei verschwiegen wird, ist, dass solche Menschen erwartungsgemäß in Gegenden leben, in denen es große Gärten gibt rund ums Haus, also Einfamilienhäuser am Stadtrand, im Speckgürtel. Und die weniger Arten haben, die sitzen irgendwo in der Innenstadt. Und dadurch könnte das zustande kommen, dass Vögel scheinbar so glücklich machen wie mehr Geld. In Wahrheit ist es vielleicht so, dass mehr Geld einfach dich in den Genuss bringt, mehr Vögel zu hören.
Ich bin erschlagen von dieser Information. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Warum sagst du das? Und wir können ja mal gucken, ob wir alle bald mehr Vögel um uns herum haben, denn darum soll es heute gehen.
Genau deswegen.
So, nämlich klimazentrale@swr.de ist die Adresse für Themenvorschläge von euch an uns. Und darüber hat uns auch Maximilian geschrieben. Er schreibt, mich würde eine Folge über Gärten interessieren, beziehungsweise insbesondere die negativen Auswirkungen der Schottergärten und was jeder selbst in seinem Garten für das Klima und Artenvielfalt und so weiter tun kann. Das Gute ist doch hieran, jeder Einzelne ist direkt betroffen mit mehr oder weniger Fläche und Wohnort und hat doch die Stellschrauben selbst in der Hand. Wir reden also über Gärten und aber auch über Städte. Was kann auch da getan werden, beziehungsweise wie bekommen wir die im Sommer kühler? Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich als Stuttgarter. Ist eine zentrale Frage. Und was mich überrascht hat, Werner, ist der Hebel. Ich dachte mir erst, boah, machen wir wirklich eine Folge über Gärten? Aber mit dem Hebel meine ich, die Fläche der Gärten in Deutschland schätzt man auf 1 Million Hektar. Und das entspricht etwa der Größe der Naturschutzgebiete in Deutschland. Also wenn alle Gartenbesitzer mit anpacken würden, da könnten wir dir ja richtig Umwelt- und Klimaschutz leisten.
Das tun wir übrigens auch. Es ist nicht so, dass die Gärten heute irgendwie alle Schottergärten wären. Sie sind glücklicherweise für die Artenzusammensetzung und Vielfalt durchaus von Bedeutung. Es gibt eine ganze Menge Studien dazu. Das Neueste, was ich gesehen habe, ist jetzt eine aus Großbritannien, aber die Verhältnisse werden nicht so anders sein. Da haben Forscher untersucht, wie viel Insektennahrung, also Nektar, es in Gärten und in anderen Gebieten gibt. Und sie kommen zu dem Schluss, dass die Gärten genauso nektarreich sind wie eben solche Schutzgebiete, also artenreiche Regionen. Es gibt da genauso für Insekten zu futtern, sowohl von der Vielfalt als auch von der Menge her. Und das hat diese Forscher eben auch erstaunt. Ja, Gärten haben ein enormes Potenzial.
Wenn sie denn Gärten sind und nicht Schottergärten, das ist ja so ein Trend, der, glaube ich, in den letzten 2 Jahrzehnten aufkam. Ich weiß nicht, ob schon früher der Fall war. Ich kann das nur sagen, meine Eltern haben mehrere Gärten ums Haus rum, aber einer davon direkt vor der Haustüre wurde auch mal vor, 15 Jahren, 20 Jahren zum Schottergarten, weil natürlich das Argument war, wir werden älter und so ein Schottergarten, der macht weniger Arbeit. Gut, ich meine, jetzt mittlerweile merken Sie, glaube ich, auch, dass irgendwie da auch Pflanzen und Unkraut draus wachsen. Also mit der Zeit macht auch ein Schottergarten Arbeit. Mhm. Aber ist das so ein Phänomen der letzten 15, 20 Jahre, kann man das sagen?
Ich denke schon irgendwie, also wobei es gibt einen Vorläufer, das war so der Einfamilienhausgarten der, 60er, 70er, 80er, da wurden Bungalows gebaut, Flachdach und davor war eine riesige Rasenfläche mit einer Grassorte abgesägt und drumherum eine Ligusterhecke. Und auch das hatte man, also auch nur 2 Arten, wenn man so will, in diesem Garten, war jetzt auch nicht gerade der Hotspot der Artenvielfalt. Insofern gibt es diese Tendenz, die Gärten irgendwie unsinnig zu machen. Die gibt es schon länger, aber Ausprägung Schottergarten ist eine relativ neue Geschichte.
So, und jetzt hat dieser Schottergarten ja mehrere Probleme. Also Problem 1, Artenvielfalt. Danach hat Maximilian ja auch gefragt. Es fehlen schlichtweg die Blühpflanzen. Die Insekten finden keine Nahrung, weil Steine haben halt keinen Nektar, keinen Pollen und enthalten quasi keine Nährstoffe. Und das führt natürlich auch dazu, dass es jetzt nicht gerade zur Artenvielfalt beiträgt. Das wäre schon mal das Problem 1.
Dann eben sind diese Schottergärten, weil sie eben kein Grün haben und damit keine Pflanzen, die Verdunstung betreiben, sind sie eben auch keine Klimaanlage. Während ein normaler Garten, ein Baum, eine enorme Klimaanlage ist und in seinem Umfeld das Klima, die Temperatur deutlich senken kann, das ist 0,5 bis 4 Grad, geht eben eine Temperatur in der Stadt zumindest runter, wenn man so einen Garten hat, dann ist das eben in einem Schottergarten nicht der Fall. Im Gegenteil, da heizt sich dann tagsüber der Stein noch schön auf und du hast so einen Death Valley-Effekt. Mhm. Nachts wird es dann überhaupt nicht mehr kühler. Und das ist sowieso das zentrale Problem, das Städte derzeit haben.
Genau, das heißen Nächte. Ist auch ein Thema, was wir bei Städten auf jeden Fall ansprechen müssen. Ich habe sogar eine kleine SWR-Recherche gesehen, ein Video, und die haben diese Temperaturen von Schottergärten mal gemessen im Sommer. Mhm. Also da waren ja Werte von über 60 Grad dabei. Das ist ja Wahnsinn, wie heiß das wird.
Ja, und da steigt dann, diese Luft steigt dann eben nachts auf und da sind dann die Fenster des Hauses oben drüber und dann wundern sich die Leute, dass es brüllend heiß im Schlafzimmer wird. Und was machen sie dann?
Eine Klimaanlage einbauen.
Ganz genau. Und so ist der Schottergarten sogar noch für den Boom der Klimaanlagen zumindest mitverantwortlich.
Okay, hätte er nicht schon Probleme genug, aber wir machen weiter. Problem 2, natürlich, je weniger Pflanzen ich dort im Garten habe, desto weniger CO2 wird gebunden und auch desto weniger Schadstoffe können gefiltert werden. Und natürlich auch ein Problem, dieser Schotter muss ja woher kommen? Also Steinplatten, ne? Kies muss abgebaut werden, zermahlen werden, transportiert werden. Ein mega Energieaufwand für ein Stück Garten.
Ja, das kann man einfach haben, wenn man die Erde, die man schon hat, nimmt, möglichst keinen Torf reintut, sondern eben sonstige Humuskomponenten und dort eben eine Vielfalt von Pflanzen setzt. Mhm.
Dieses Vlies, was man einlegt, das habe ich damals noch gesehen, als meine Eltern das gemacht haben, ist ja so eine Art Unkrautstopper. Das trennt quasi die Natur mit dem Garten. Aber es ist natürlich eine Art Flächenversiegelung. Das Regenwasser kann nicht richtig versickern. Mhm. Und der Witz ist, so richtig funktionieren tut es halt nicht, weil nach einer gewissen Zeit wächst da halt Unkraut, denn Laub sammelt sich da drin an, das wird angeweht, das wird dann quasi, naja, zu Humus. Und aus den Samen, die angeweht werden, da wachsen dann irgendwann mal, naja, Pflanzen würde ich nicht sagen, Unkraut ist es in dem Fall. Wobei es ja auch Pflanzen sind. Unkraut ist ja auch gut.
Das wäre ja schön, wenn man die dann wachsen ließe, aber nein, dann sprüht man am besten noch was auf den Schottergarten drauf. Das ist nämlich der Witz an der Sache, damit der dann auch schottrig bleibt und nicht grün wird. Damit ist das auch noch eine zusätzliche Belastung fürs Wasser, so überhaupt dieser Dreck dann da unten durch das Vlies durchkommt. Das ist wieder die andere Frage, du hast es angesprochen. Also es ist einfach in jeder Hinsicht eine unökologische Sache. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich kenne auch keine vernünftige Rechtfertigung, warum man nicht ein paar Bodendecker an diese Stelle einfach setzen kann. Und gut ist, das ist genauso problematisch und pflegeintensiv wie ein Steingarten auch oder auch nicht mehr und nicht weniger.
Da ich ja kein Grundstück habe und nie einen Garten besessen habe, musste ich auch erstmal gucken, was wären denn die Alternativen, und habe heute auch wirklich über Bodendecker, also niedrige Pflanzen, für alle, die jetzt auch sich fragen, Bodendecker, okay, gefragt. Also was ist es? Ich habe heute gelernt darüber, und viele davon brauchen auch wenig Pflege, habe ich gelesen, und auch wenig Wasser.
Ja, der Vorteil von Bodendeckern ist halt, dass sie relativ schnell dicht machen und dann kommt da nicht mehr so viel sogenanntes Unkraut raus. Mhm. Dann hat man eine schöne grüne Decke. Man kann das auch durcheinander pflanzen. Also wir haben hier zum Beispiel zu Hause Vinca minor fast überall. Das sät sich dann auch überall selbst aus. Das ist so eine kleine blaublühende Pflanze, die Ausläufer bildet. Jo, die macht dann so eine Fläche, mit der man nicht so viel Arbeit haben will, auch leicht mal grün. Dann setzt man noch irgendwas rein und fertig ist der Lack. Das kostet erstens mal ein Bruchteil dessen, was ein Schottergarten kostet, und ist am Ende des Tages halt wirklich auch nicht viel Aufwand. Insofern, das ist irgendwie eine Designgeschichte. Es ist ja echt teuer, so ein Ding anzulegen.
Ja.
Es ist eine Designgeschichte. Es hat keine wirkliche Arbeitserleichterungsmaßnahme. Es ist keine Erleichterung auf Dauer. Und ja, passt auch nicht hin.
So, Ziergräser, Sträucher, Büsche habe ich noch gelesen. Alles Dinge, die wenig Pflege brauchen und die man anstatt eines Schottergartens auch mal da reinstellen könnte und die aber deutlich besser sind für die Artenvielfalt und fürs Mikroklima. Übrigens, wenn man jetzt sagt, naja, ich habe aber einen Schottergarten, dann kann es auch sein, oder ich möchte einen bauen, dass es sowieso gar nicht mehr geht. Es führt nämlich auch zu Verboten, diese Diskussion, in manchen Gemeinden und Orten. In Rheinland-Pfalz ist es noch so kommunal. In Baden-Württemberg gibt es ja ein Komplettverbot. Also man geht da einen harten Weg zurück zum natürlichen Garten. Und auch interessant, was da aufgefahren wird. Also die Gartenakademie Rheinland-Pfalz sagt, hey, wir machen eine Aktion. Entsteint euch Rheinland-Pfalz. Ist sogar brandaktuell. Also offensichtlich ein großes Thema. Also haben wir schon mal gelernt, keine Stein- und Schottergärten, sondern Bodendecker. So.
Ja gut, das ist ja nur die Minimalversion, wenn ich jetzt wirklich keine Arbeit haben will. Reden wir lieber drüber, was man im Garten generell tun und lassen sollte. Und ich glaube, da ist die wichtigste Botschaft vor allen Dingen Vielfalt. Also eben nicht den Rasen und Liguster, sondern eine Hecke kann aus mehreren Pflanzenarten bestehen, die idealerweise nicht nur fürs Auge schön sind, sondern Insekten was bieten. Ehe wir jetzt hier Sorten aufzählen, da sind wir eh nicht die Fachleute für, zum Gärtner gehen und fragen, die wissen das, was ist ein insektenfreundliches Gerät, womit kann ich Schmetterlinge oder sonst wen glücklich machen. Das ist ja eine kleine Übung für einen Gärtner. Und gelegentlich mal, ich mache das bei uns zu Hause gerne, wachsen lassen, was die Natur einem schenkt. Weil die weiß ziemlich genau, was hier in die Landschaft passt. Und man muss nicht alles aushacken, was man nicht selbst gepflanzt hat. Funktioniert prima. Der Garten sieht zugegebenermaßen naturnah aus, aber ich finde ihn schön.
Das ist das Ding, glaube ich. Du sagst naturnah. In meinem relativ spießigen kleinen 300-Einwohner-Heimatort würde man sagen, guck dir mal den Garten von den Kochs an, wenn die das jetzt so machen würden. Das sieht ja aus bei denen. Ich glaube tatsächlich, dass es auch daher kommt. Man möchte den ganz kurzen Rasen, den super gepflegten Garten durchdesignt. Ich glaube, daher kommt das ja.
Ja, ich finde aber, ganz ehrlich, da ist es nun ganz leicht, ökologisch zu sein. Es gibt Dinge, die fallen mir schwerer.
Absolut, auf jeden Fall. Und das war auch eine Frage noch von Maximilian. Also was kann ich für Artenvielfalt tun? Du hast es schon gesagt. Alles, was blüht, in den Garten reinstellen. Ich habe auch gelernt, es gibt Pflanzen, die eben deutlich mehr Nektar versprechen als andere. Also Geranien sind zum Beispiel nicht so gut, habe ich gelernt.
Und ja, auch, weil die nicht mögen, ja.
Ja. Und auch den Rasen mal ein paar Zentimeter wachsen lassen. Und natürlich keine Pestizide und Herbizide einsetzen.
Ja, aber vor allen Dingen eben die Vielfalt macht es. Möglichst immer was Blühendes, möglichst sehr unterschiedliche Pflanzen. Man muss sich vor Augen halten, Insekten sind ja nicht gleich Insekten. Also Schmetterlinge zum Beispiel mit ihren aufgerollten Rüsseln gehen sehr tief in Trichterblüten rein. Das können viele fette Hummeln zum Beispiel nicht. Die haben dafür andere Spezialitäten. Und insofern hilft es halt nur, Abwechslung reinzubringen und auch nicht jetzt, wir brauchen die drei Pflanzen, die Insekten glücklich machen. Das ist Käse. Mhm. Wenn ich 3 Zehen habe, habe ich mehr getan als die 3 Superpflanzen.
So, und diese Vielfalt am besten mit torffreier Erde. Anpflanzen ist, glaube ich, das falsche Wort dafür.
Einpflanzen
ist es. Siehst du, du bist ja auf jeden Fall der Experte heute. Aber in fast jeder Blumenerde ist Torf drin. Das Problem ist, Torf stammt aus Mooren. Dort wird viel CO2, aber auch Lachgas gespeichert. Und zwar sehr viel, das kann man mal sagen. Moore machen nur wenige Prozent der weltweiten Landfläche aus. Sie speichern aber mehr CO2 als alle Wälder dieser Erde zusammen. Und wird also Torf abgebaut? Ist das Moor kaputt, die Klimagase entweichen und man zerstört auch dort dann den Lebensraum von Tieren und Pflanzen. Und es gibt, das habe ich auch für eine Recherche gelernt, torffreie Erde. Steht drauf, kann man kaufen.
Kann man kaufen, genau, funktioniert auch genauso. Und das ist überhaupt kein Problem. Wer mal gesehen hat, wie Torf abgebaut wird und wie dabei die Moore zerstört werden, der, glaube ich, hat das ein für alle Mal gelernt. Das ist auch in Deutschland übrigens ein Problem. Wir haben in Norddeutschland diese Niedermoore, die tatsächlich jetzt wieder vernässt werden sollen als Beitrag zum Beispiel der Landwirtschaft zu mehr Klimaschutz, denn dort kann wieder unglaublich viel CO2, vor allen Dingen Methan und Lachgas gebunden werden, wenn man die wieder vernässt und wachsen lässt. Also du hast völlig recht, es ist ein wirkliches Stellrad für den Klimaschutz.
So, Stellräder für den Klimaschutz. Interessant auch Stellräder für die Klimaanpassung, weil darüber wollten wir noch reden, über Städte. Und ich bin ja auch der Mann der Zahlen und ich habe heute noch so wenig genannt. Ich erwische mich tatsächlich öfter dabei. Ja, ich erwische mich öfter dabei, dass ich im Sommer in Stuttgart auf den Killesberg fahre. Für alle, die nicht ortskundig sind, das ist eine Anhöhe, da ist sehr viel Grün, es gibt sehr viele große alte Bäume und es ist einfach kühler, weil die Sommertage und die heißen Tage nehmen zu. Und ich habe mir mal angeschaut, inwiefern die zunehmen, mit Daten vom Amt für Umweltschutz in Stuttgart. Und das war der Knaller. Es gibt ein langjähriges Mittel, 1961 bis 1990. Da gab es immer im Schnitt 38 Sommertage, Tage über 25 Grad und sechs heiße Tage, Tage über 30 Grad. In den letzten 3 Jahren, wo ich also auf jeden Fall immer in Stuttgart war, gab es 86 bis 114 Sommertage und 25 bis 41 heiße Tage. Das sind 3 bis knapp 7-mal so viel heiße Tage und 2 bis 3-mal so viel Sommertage. Also wir merken, es wird heißer in den Städten. Und ich sag dir, ich habe in einem sehr besiedelten Gebiet gewohnt. Ich glaube, der dicht besiedelste Stadtteil Stuttgarts. Und diese Hitzeinseln, das war kein Spaß, nachts zu schlafen, sage ich dir.
Absolut. Es gibt eine sehr gute Untersuchung des Deutschen Wetterdienstes, auch für Mainz und Wiesbaden übrigens, genau zum gleichen Problem ähnliche Ergebnisse. Da gibt es eine Verfeinerung. Die haben nämlich gerechnet, welchen Anteil hat denn eigentlich die Bebauung in dem Fall? Und dazu hat man in den Modellen, man rechnet ja sowas mit Modellen, das geht ja gar nicht wirklich anders, wenn man das eben auf die Zukunft rechnet, haben die Bebauung durch die Daten einer Streuobstwiese ersetzt. Also gleiche Lage, aber Streuobstwiese. Und da sieht man, dass der Großteil dieser Zunahme von heißen Tagen und Tropennächten vor allen Dingen darauf zurückgeht, dass diese Regionen bebaut sind. Also wären dort Gärten, Streuobstwiesen, würde sich das längst nicht so auswirken, der Klimawandel, wie durch die Bebauung. Diese dichten Innenstadtkerne sind wirklich, das ist wie ein Brennglas sozusagen. Und vor allen Dingen die Nächte sind das Problem und das ist auch das Gesundheitsproblem, um das deutlich zu sagen. Weil die Menschen halten die Hitze am Tag vielleicht noch aus, aber sie brauchen eine Erholung. Und die Nächte, in denen es nicht mehr unter 20 Grad runtergeht, das sind Tropennächte, die werden in Zukunft eben die Innenstädte gerade für ältere Menschen schwer bewohnbar machen.
Die Umweltschutzbehörde der USA hat das auch mal versucht herauszufinden und schätzt, dass Städte über 1 Million Einwohner 1 bis 3 Grad wärmer sind am Tag und du sagst es, bis 12 Grad nachts wärmer, weil eben die komplett zementierte Fläche alles speichert. Und da kommen wir nämlich zu diesen Maßnahmen in den Städten. Was kann man denn zur Klimaanpassung machen? Übrigens, gutes Beispiel ist Singapur. Wer mal Instagram durchscrollt, findet unglaublich viele schöne Bilder. Und man denkt sich so, das ist irgendwie die Stadt in einem Garten. Also das Grün ist überall zu sehen. Fassaden sind geöffnet. Da wachsen Pflanzen über mehrere Stockwerke hin und schlingen sich. So ein richtiger Urban Jungle. Und das mal als Vorbild zu nehmen, wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Denn es gibt ja Möglichkeiten, die Städte runterzukühlen mit Fassaden- oder Dachbegrünung. Das ist relativ günstig und bei Dachbegrünung auch einfach der Vorteil und bei der Fassade, es nimmt keinen Platz weg. Weil natürlich sollte natürlich nicht Begrünung in Konkurrenz stehen zu neuen Wohngebäuden. Das ist ja in Städten auch ein großes Problem.
Absolut. Also du hast 2 Effekte im Grunde auch da. Wir haben das vorhin schon mal angesprochen von Pflanzen. Das eine ist Schatten und das andere ist Verdunstung, also und damit Abkühlung. Schatten, da sind eher die Bäume jetzt das Ding oder eben künstliche Schattengeber. Aber ein Baum mit 15 Meter Kronendurchmesser kann eine Fläche von 160 Quadratmeter mit seinem Schatten abkühlen. Und das kann man sehr gut messen. Und er kann durchaus, ein großer Stadtbaum, 400 Liter Wasser am Tag umsetzen. Und das kann eben eine solche Fassadenbegrünung auch auf der Fläche gerechnet, enorme Mengen an Wasser umsetzen und Verdunstung, das wissen wir alle, erzeugt eine Kälte, also eine Temperaturabsenkung und das ist das Mittel der Wahl in den Innenstädten.
Und weißt du, was ich krass finde? Ich habe 2 Dinge gelesen, einmal von Forschenden, die auch in Zusammenarbeit mit dem Institut für urbane Ökophysiologie der Humboldt-Uni in Berlin gearbeitet haben und einmal vom Fraunhofer-Institut und Die haben das getestet, wie groß ist dieser Kühlungseffekt. 5 Grad kälter war es bei Fraunhofer und bis zu 10 Grad in großen Städten, auch in so Megametropolen, war bei der Studie der Humboldt-Uni. Also ich finde das, egal ob es jetzt 5 oder 10 Grad sind, das ist ein enormer Wert, nur allein, dass ich die Fassade und die Dächer begrüne.
Ja, genau. Also grün ist ein wesentlicher Punkt. Das eine sind Frischluftschneisen, also die Möglichkeit, dass zumindest nachts eine kühle Umgebungsluft in die Stadt rein kann. Man muss sich vorstellen, warme Luft steigt, das heißt, über der Stadt steigt nachts, gibt es eine Thermik durch die höhere Temperatur. Und das saugt eigentlich die etwas kühlere Umgebungsluft an. Also da müssen Korridore frei bleiben. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist in der Tat die Begrünung der Städte, also Bäume. Das müssen gar nicht übrigens große Stadtparks sein. Die haben natürlich eine Funktion. Ja. Viel wichtiger sind aber die gestreuten Bäume und Bauminseln und eben grüne Fassaden. Absolut. Und das Dritte ist die Rückstrahlung der Stadt selbst. Und da gibt es eben die simple Empfehlung, macht die Städte und vor allen Dingen die Dächer weiß, dann hat das auch einen wesentlichen Beitrag gegen Hitze.
Oder macht eben was Grünes drauf, weil was ich noch sagen wollte ist, neben des Kühlungseffektes, es ist auch eine Luftreinigungsanlage. Jede Pflanze, haben wir schon erklärt, Sauerstoffproduktion, Bindung von CO2 und Stickoxiden, aber auch, und das war auch noch bei dieser Humboldt-Uni-Kiste, bis zu minus 10% Feinstaubkonzentration. Das ist natürlich auch ein Riesending und weniger Lärm. Durch diese Fassadenbegrünung werden die Schallwellen nicht so reflektiert sozusagen und das war minus 10 Dezibel. Also, diese städtische Begrünung ist durchaus interessant und du kannst ja alles begrünen. Verkehrsinseln, Straßenränder, Stadtbahngleise. In Stuttgart gibt es Gleise, die sind einfach mit Gras quasi bewachsen und Haltestellendächer. Also ich finde krass, das ist eine sehr einfache Sache, die sehr günstig ist, die man schnell umsetzen kann und die nicht nur Artenvielfalt was bringt, sondern auch Menschen, die in der Stadt wohnen und zwar relativ schnell.
Ich glaube, da gibt es auch eben aus 50 Jahre alte Vorbehalte. Man hat zu Zeiten der Flachdachbungalows ja schon mal angefangen, Dächer auch zu begrünen und hat dann oft das Problem gehabt damals, dass das eben schlecht gemacht war und dann ist das Wasser oben reingesuppt, weil der Pflanzen auf dem Dach hat, der hat im Zweifel bei Regen auch Wasser auf dem Dach und das hat, glaube ich, er hat zu vielen Vorurteilen gegen Dachbegrünungen ganz allgemein geführt. Das kann man heute sehr viel besser machen. Und auf Nutzbauten wird das ja auch recht häufig gemacht. Also zum Beispiel hat der Südwestrundfunk in Mainz zumindest auf seinen Dächern ebenfalls eine Begrünung. Das ist zwar so eine Sukkulentenbegrünung, also eher Pflanzen, die auch mit Trockenheit klarkommen. Im Sommer wird es da ja auch relativ heftig heiß auf dem Dach. Aber es sind Pflanzen, die all diese Effekte, von denen wir gesprochen haben, trotzdem haben.
Siehst du mal, ich müsste mal zum Intendant hoch, dann könnte ich das sehen. Ich persönlich sehe hier, ich sehe auf kein Dach, darum kann ich es dir in Stuttgart gar nicht sagen. Aber ja, das heißt, nicht überraschend, wenn wir mal irgendwie ein Fazit ziehen wollten, je mehr Pflanzen, desto besser, ob jetzt im eigenen Garten oder in Städten. Mit steigenden Temperaturen wird es, egal ob jetzt in dem Wohngebiet oder auf dem Land, unerlässlich werden, dass wir das tun, weil wir können schnell eine Lösung haben für die Hitze. Und je mehr Pflanzen wir haben, desto kühler ist es, desto sauberer ist die Luft um uns herum und desto besser ist es für die Insekten. Sprich, besser für alle.
Ja, ich glaube, wir sind da schon auf einem relativ guten Weg, mal jenseits der Diskussion um die Schottergärten, glaube ich, dass in ganz vielen Gärten das viel besser geworden ist mit der Artenvielfalt in den letzten 2-3 Jahrzehnten. Aber es gibt noch genug zu tun. Packen wir es an.
Ich kaufe jetzt so ein paar Wildblumensaaten und streue die den Nachbarn in den Garten. Ich glaube, das kommt richtig gut wahrscheinlich. Nein, mache ich natürlich nicht. Aber ich kann da mal Werbung machen gehen bei den Nachbarn.
Ganz genau.
Super. Werner, ich wünsche dir was. Ciao, ciao. Tschüss.